Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe mal wieder, darf ich sagen, die Female HR Excellence am Start. Und das ist natürlich zeitlich gesehen gar kein Zufall. Denn das Team rund um die Female HR Excellence wird zu Gast sein auf dem Embrace Festival am 10. und 11. Juni. Der Slot ist am 10. Juni und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Ich habe heute hier zu Gast am Start die Fatoumata Diakite Miklis, Senior Talent Partner bei Kraken. Hallo Fatou.
Hallo Vero.
Dann des Weiteren am Start ist Marie Kanellopoulos von Dann Berlin. Dort ist sie CEO. Schön, dass du auch wieder hier zu Gast bist, Marie.
Ich freue mich auch sehr, Gero. Vielen Dank.
Und den Abschluss macht Professorin Dr. Anja Lüthi, kennen die meisten von euch, als Gründerin der Female HR Excellence. So, hallo Anja.
Hallo Gero, danke für die Einladung, dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke, dass ihr mitmacht, sowohl im Podcast als auch beim Festival. Und ihr habt euch ein spannendes Thema wie immer ausgesucht. Diesmal geht's um das Thema Hello and Goodbye. Neue finden, binden, gut verabschieden und NachfolgerInnen bestimmen. Wer jetzt so ein bisschen mitdenkt, kann sofort erahnen, es geht wahrscheinlich um die gesamte Employee Journey in einem Unternehmen. Und das begleitet ihr sozusagen mit Vorträgen. Es sind jetzt heute hier in dem Podcast nicht alle Damen am Start, die dann auch am 10. Juni da sein werden. Wir haben dann noch zwei ModeratorInnen und auch noch eine Speakerin. Aber die drei hier werden das heute covern. Und am 10. ist dann die Female HR Excellence etwas größer dann nochmal auf dem Festival vertreten.
Genau, da sind nämlich dann Lisa Adler von SciQuest noch dabei, die über einen Teil der Candidate Journey, nämlich jetzt nicht vorweg, erzählt, und Manja Lederhaus, die uns am Anfang einführt, und Susanne Nitsche, die uns am Ende die Diskussion moderiert und von der Bühne runtergeleitet.
Genau, die drei sind, Lisa ist von SciQuest, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig.
Dann haben wir die Susanne von der Charité in Berlin. Und wir haben Manja von Trendence. Genau. Alle wohl bekannt an der Stelle. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Warum die Employee Journey?
Wenn ich einfach mal starten darf, war das in einer unserer Sitzungen interessant, dass wir festgestellt haben, wenn wir von Female HR Excellence ein Unternehmen gründen würden, ein Unternehmen von Frauen für Frauen, können wir tatsächlich die komplette Employee Journey abbilden. Ja, vom Erstkontakt im Grunde auch, wie du ja von Susanne Nitsche weißt, Karriereseiten bauen, gute Stellenanzeigen formulieren, Corporate Influencer ausbilden, bis hin zu Fatou ist ja auch neben Talent Acquisition noch eine absolute Expertin im Active Sourcing für Orchideenpositionen, die man zu besetzen hat, bis hin dann Eignungsdiagnostik, Lisa von SciQuest, die ja sowohl im Self-Assessment als auch im Fremdassessment Spezialistin ist, und ich nun mit meinen neuesten Studienergebnissen zum Preboarding, Onboarding und jetzt auch als noch relativ junges Mitglied bei Female HR Excellence, die Marie, die spezialisiert ist auf Nachfolgemanagement, wenn Leute gekündigt haben, aufgebordet worden sind, wie helfe ich kleinen mittelständischen Unternehmen dann Positionen adäquat neu zu besetzen, was ja heute nicht so einfach ist. Und so kam das. Und dann gibt's ja dieses schöne Beatles-Lied, Hello, Goodbye, daram, daram. Kennst du das? Und das hatte ich da zufällig gehört, als wir uns da unterhalten haben, und dachte, das passt doch. Hello and Goodbye, neue finden, binden, gut verabschieden und Nachfolgerinnen bestimmen. Ein bisschen lang und sperrig, aber wir sind ja auch viele und freuen uns sehr, wenn wir da den Menschen, die zu uns kommen und uns zuhören, neue Erkenntnisse mitgeben. Denn so wie ich das verstanden habe, heißt es ja dieses Jahr das Motto Learning. Wir müssen alle noch dazu lernen. Ist das richtig, Gero?
Ja, fast. Das Motto ist ja dieses Jahr Embrace the New. Und es geht im Grunde genommen darum, Innovation in den Arm zu nehmen, weil man sich gegenüber Veränderungen eigentlich gar nicht sperren kann. In diesen Zeiten, die derart von Change geprägt sind, ne, Stichwort Geopolitik, aber auch die alten Klassiker, Demografie sei genannt, bis hin zum Thema des rasanten technologischen Wandels. Also man kann natürlich sagen, mir ist das alles zu viel und wann hört das endlich mal auf? Wann wird das mal langsamer? Nur wir alle wissen, das hört nicht auf und das wird auch nicht langsamer. Also ist eigentlich die Wahl, positiv Veränderungen in den Arm zu nehmen. Embrace the new. Und ich glaube, das passt sehr gut dazu, weil Lernen natürlich ein absolut elementarer Bestandteil dessen ist. Ne? Und vorm Lernen sogar noch die richtige Einstellung, die man mitbringen muss, wie ich gerade schon sagte, sich nicht gegen etwas sperren zu wollen, was ohnehin passiert. Du hast eigentlich gar keine Wahl. Dann kannst du es auch in den Arm nehmen und sagen, okay, dann let's go. Das ist so ein bisschen der rote Faden von diesem Jahr. Aber ich glaube, das passt dennoch richtig gut auch zu dem, was ihr euch da überlegt habt. Gut, wir hatten uns vorgenommen, einmal durch die Themen so ein bisschen anteasermäßig durchzuspringen. Den Anfang macht Fatu mit dem ganzen Thema Informationssuche und Attraction. Das liegt natürlich nah, weil du in deinem Job bei Kraken da, glaube ich, ganz, ganz nah dran bist. Und was sind so die Themen, die dich da gerade beschäftigen, Fatu?
Ja, genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch hier zu sein und den Auftakt machen zu dürfen. Genau, ich bin ja Senior Talent Partnerin bei Kraken und betreue tatsächlich so die komplette Candidate Journey vom Erstkontakt, egal ob das jetzt über Sourcing-Ansprache ist oder ob sich jetzt jemand einfach auf eine Stelle bei uns bewirbt und dann die Person, den Kandidaten, die Kandidatin durch den kompletten Prozess zu begleiten bis zur Vertragsunterschrift beziehungsweise bis die Person dann sozusagen bei uns anfängt. Und was mich tatsächlich begeistert und ist im Prinzip so die Frage, wie schaffen wir denn echte Verbindungen zwischen Menschen und Unternehmen, wenn du dich ja am Anfang irgendwie noch gar nicht kennst? Und das sozusagen entlang dieser kompletten Journey. Und was wir, denke ich, bei Kraken super gut machen, ist, dass wir sehr klar sind, dass wir sehr echt kommunizieren, auch wenn irgendwie was vielleicht nicht passt. Also auch in wirklich in so einem Recruiter-Screen, wo ich ja ganz, ganz vorne sozusagen mit dabei bin und auch überprüfe und teste, passt denn die Person? Aber indem ich nicht nur Fragen stelle, indem ich auch, die Kandidaten fragen mich ja auch, Fatou, warum bist du denn bei Kraken? Was begeistert dich? Warum bist du noch da? Etc. Also, dass wir wirklich so Gespräche auf Augenhöhe führen, gell? Dass das nicht so ist, ich stelle Fragen und du musst jetzt antworten und wenn ich fertig bin, dann kriegst du noch 2 Minuten, sondern es ist wirklich eher so ein Dialog, so ein gemeinsames Kennenlernen. Weil ich denke, dass es super wichtig ist, ein realistisches Bild zu zeichnen von der Position, aber auch von der Unternehmenskultur. Ja, wie ticken wir? Und wir bei Kraken, wir sind weltweit 2300 Leute. Ja, das heißt, so viel sind das tatsächlich gar nicht. Aber wie schafft man es da auch wirklich so, die Orchideen rauszupicken und auch die Leute auszusuchen? Wobei ich mir ja auch immer sicher bin, die Kandidaten suchen uns ja auch aus. Gell? Aber das geht nur. Ja. Mit realistischem Bild, wenn man offen und ehrlich sagen kann, ja, das kriegst du hier oder das kriegst du nicht, dann können die Kandidaten natürlich auch gut entscheiden, ja.
Wie ist das bei euch? Generell ist es ja so, dass diese menschliche Seite, die du gerade so ein bisschen betont hast, Wertschätzung auf Augenhöhe, auch einen direkten Kontakt zu haben, in Verbindung mit Technologie zu sehen. Gerade im Recruiting, gerade in den Themen, auch im Active Sourcing, spielt Technologie eine immer größere Rolle. Wie schafft ihr es da, eine Balance zu halten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das geht nur, indem man sozusagen AI mit dem Human Touch sozusagen verbindet. Natürlich benutzen wir auch AI, sei es zum Beispiel, wenn wir Kandidaten einladen, ja, dann machen wir das nicht mehr händisch. Wir verschicken einen Link und die Kandidatinnen können sich dann aussuchen, ja, welchen Slot sie in meinem Kalender haben wollen zum Beispiel. Und dann kriegen die auch zum Beispiel eine automatisierte Info-E-Mail mit ein paar Links zu entweder einem Podcast oder zu einem Blogartikel oder zu einem YouTube-Video, weil die Kandidaten doch sehr interessiert sind und manche haben halt Zeit, sich da irgendwie noch vorab was anzugucken, aber das ist tatsächlich jetzt auch kein Must-Have sozusagen. Dann, was machen wir noch? Wenn ich dann mit den Kandidaten spreche, dann haben wir ein Tool, das nennt sich MetaView. Das haben wir mit dazu geschaltet. Wenn jemand das möchte, dann teilen wir das auch, gell? Aber das hilft uns, Notizen sozusagen zu machen, um im Nachhinein, wenn ich vielleicht was nicht richtig verstanden habe oder so, kann ich das tatsächlich nochmal nachgucken, gell? Oder auch wenn wir dann die Kandidatinnen im Prozess weitergehen, dann haben wir natürlich auch standardisierte E-Mails, die wir aber dann anpassen können auf die Stelle, gell? Wo wir dann eine kleine Präsentation zum Beispiel schicken mit hier, das sind jetzt die nächsten Schritte, wenn du weiterkommst. Natürlich erklärt man das immer auch nochmal, gell? Manchmal macht es Sinn, wenn man das 2-3 Mal gehört hat, dass ja die Menschen sich einfach auch sicher fühlen und abgeholt fühlen, ah, okay, das ist jetzt der nächste Schritt und das erwartet mich, gell? Aber im Endeffekt ist es doch so, dass AI oder alle Tools, die wir benutzen, und manchmal benutzen wir auch irgendwas, wo wir hinterher feststellen, nee, das passt jetzt irgendwie nicht. Wie du gesagt hast, es ist schon so eine Journey im Sinne von, was macht Sinn, was macht nicht Sinn und auch immer wieder up to date zu bleiben und zu gucken, vielleicht gibt es jetzt ein anderes Tool, ja, vielleicht gibt es jetzt irgendwie was Besseres, aber im Prinzip trotzdem menschlich zu agieren oder zu reagieren, sei es in einem Feedback-Gespräch, ja. Also was ich feststelle, ich meine, ich befasse mich ja hauptsächlich mit Leuten aus dem Tech-Umfeld. Die wollen eigentlich sehr viel alles schriftlich irgendwie haben. Aber beim Feedback tatsächlich bieten wir auch es oft an, dass wir sagen, okay, wenn du noch Fragen hast zu dem Feedback, warum es nicht weitergeht, hier buch dir 10 Minuten ein und dann können wir nochmal sprechen. Tatsächlich ist es interessant, das benutzen die wenigsten. Ich weiß nicht warum, aber tatsächlich gibt es die ein oder andere Kandidatin, die das tatsächlich auch macht. Also ich glaube, wir müssen AI als Lovely Assistant sozusagen dazu nehmen, aber zum Schluss entscheiden wir halt als Menschen oder dann halt als Team in Kommunikation.
Mir gefällt das, was du gerade gesagt hast. Also diese Verbindung von Technologie und Menschlichkeit macht in meinen Augen in diesen Zeiten immer mehr den Erfolg aus. Also nur auf Menschlichkeit zu setzen, wird deine Prozesse radikal verlangsamen, ja, in dieser dramatischen Geschwindigkeit, die Technologie heute ermöglicht. Umgekehrt, nur der Fokus auf Technologie geht an den Menschen auf Dauer dann auch vorbei. Also ich glaube, du musst wirklich beides haben und auch so ein bisschen gleichgewichtet einsetzen. Erstmal danke, Fatou. Im Hinblick auf die Zeit, wir haben ewig Zeit, wir könnten jetzt einsteigen, einen ganzen Podcast nur darüber machen. Machen wir aber heute nicht. Wir machen Snapshots. Die Leute sollen ja schließlich zu eurer Keynote kommen auf dem Festival. Gehen wir direkt weiter. Eigentlich wäre jetzt Lisa hier am Start. In Abwesenheit hat Anja netterweise gesagt, ich übernehme das an der Stelle mal, weil der nächste Schritt natürlich nach Informationssuche und Attraction ist dann eigentlich Entscheidungsfindung und Recruiting. Danach kommt Einstand und Onboarding. Anja, was sind so aus deiner Sicht die wichtigen Themen, die da adressiert werden?
Ich kann das wirklich gerne für Lisa übernehmen. Die war nämlich vorgestern eine Stunde in meiner Vorlesung und hat genau meinen Studierenden erzählt, wie es denn dann weitergeht, wenn die Leute sich angedockt haben. Zum Beispiel, Fatou hat es ja gerade ganz toll erzählt, bei Kraken ist Eignungsdiagnostik das A und O, damit nicht aus dem Bauch raus entschieden wird. Damit jetzt eine Fatou nicht sagt, oh, ist der sympathisch und der hat auch noch meinen Lieblingsnamen und der ist groß und schlank und hat eine Brille und der war auch schon in Sri Lanka, da war ich auch schon mal, den nehmen wir. Dass das auf gar keinen Fall passiert, gibt es eben ja von SciQuest verschiedene Tests, einerseits sogar Self-Assessments, dass Leute selber für sich alleine, ohne auch, dass ein Unternehmen das mitbekommt, feststellen können, passe ich zu dem Unternehmen, einen sogenannten Cultural Fit Test. Und da kommt bei mir zum Beispiel raus, dass ich überhaupt nicht zur Otto Group passe, obwohl ich wirklich so geantwortet habe, wie ich dachte, ich antworte, weil ich so bin. Da hat Otto Group zu mir gesagt, Anja, du passt nur zu 30%, geht gar nicht, bewirb dich besser nicht bei uns. Wenn sich aber meine Studenten, die jungen Leute bei Otto Group bewerben mit diesem selben Cultural Fit Test, haben die eine 80% Passung. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Fremdassessments und da ist ja bei SciQuest auch auch bei einigen Tests, gerade für junge Leute, für Berufseinsteiger, dieser Aspekt des Recruitment dabei, dass es eben auch ein bisschen lustig ist und Spaß macht. Und beziehungsweise bei Edeka, die eine Azubi-Geschichte ausschreiben und sich 3000 bewerben, da gibt es eben dann online für diese Leute eignungsdiagnostische Tests, um zu gucken, wer von den 3000 denn jetzt in die nächste Runde kommen soll. Und dann sind es vielleicht nur noch 300 und 300 braucht man vielleicht auch und so weiter. Das heißt, nach dem Kennenlernen des Unternehmens wichtig zu gucken, da könnte jetzt Marie, die das ja auch macht, ganz viel zu sagen, eignungsdiagnostisch. Und ich weiß nicht, lieber Gero, ob ich jetzt gleich zum nächsten Punkt übergehen soll oder ob du noch Fragen zu Lisas Vortrag hast, den ich nicht kenne, der noch nicht steht. Aber diese Vorlesung war eben so toll von ihr, dass ich das jetzt mal kurz wiedergeben konnte.
Ja, super. Danke erstmal dafür. Nee, lass uns direkt weitergehen, würde ich sagen, Richtung Einstand und Onboarding, was ja dein Themenspektrum dann abdeckt auf dem Festival.
Genau. Mein Eindruck ist, das Unternehmen, wenn sie dann jemanden gefunden haben und der oder die den Vertrag unterschreibt, dass dann oft die Luft draußen ist und man sagt so, jetzt fängt der ja an, wir haben jetzt April, Mai, der fängt August, September an, weg aus unserem Dunstkreis. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, denn es gibt sogar eine Studie von Haufe, die ist sogar schon 3 Jahre alt, dass von 755 befragten HR-Verantwortlichen 36%, das ist eine Menge, gesagt haben, ich habe schon mal miterlebt, dass jemand gekündigt hat in der Zeit zwischen Vertragsunterschrift und erstem Arbeitstag. Und das spricht ja dafür, dass Unternehmen Preboarding machen sollen. Und da werde ich in meinem Vortrag am 10. Juni erzählen, was meine empirischen Befragungen mit über 200 Gen Z-Vertreterinnen ergeben haben. Was erwarten die vom Preboarding? Wollen die jeden Tag angerufen werden? Wollen die jeden Tag eine Mail? Wollen die schon zum Sommerfest, zur Weihnachtsfeier? Wollen die Geschenke haben? Nein, alles das wollen sie nicht und das bleibt jetzt spannend und offen. Am 10. Juni werde ich das erzählen. Und wenn sie dann angefangen haben und es hat ein tolles Preboarding stattgefunden, so wie die sich das vorstellen, darf man dieses Feuer, was man da entfacht hat, auch nicht versehentlich wieder löschen, sondern muss im Grunde ab Tag 1 die Leute begleiten. Und was eben meine Untersuchung, und so viel kann ich hier verraten, rausbekommen haben, dass man ja immer denkt, die Digital Natives und die wollen alles digital und den schicke ich in YouTube und mach alles mit KI, Pustekuchen. 96% der Befragten haben gesagt, am allerwichtigsten ist ihnen ein Mensch, ein fester Ansprechpartner, den sie jederzeit fragen können, der schnell reagiert. Das heißt, das wird also so schnell nicht sich so verändern, dass man einfach den Neuen sagt, dann geh doch zum Chatbot, wenn du eine Frage hast, der wird dir das schon beantworten. Dann sind die Leute nämlich wieder weg, weil Chatbots in der Einarbeitung wollen sie nicht. Und von daher finde ich dieses Thema Preboarding, Onboarding mit echten Daten unterlegt interessant, denn ich dachte zum Beispiel als Babyboomerin, auch ist doch schön, wenn man denen dann so eine Visitenkarte gibt, weißt du, Gero, kennst du noch, aus Papier, mit goldenen Lettern steht dann da Anja Lüthi, das Unternehmen mit dem Namen und meine E-Mail-Adresse. Pustekuchen, ja, Visitenkarte wollen überhaupt nur 6% der Befragten. Und von daher, so meine Ideen, die ich da immer so raushaue, sind selbst von diesen Befragten in die Mülltonne geschmissen worden. Und das ist ja auch wichtig, denn man muss, glaube ich, wirklich aus der Sicht derjenigen, die man einstellt, und das sind ja bis 2030 die Unternehmen mit 60-70% voll der Generation Z-Menschen, muss man auch die Preboarding- und die Onboarding-Phase nur mit deren Augen betrachten und nicht mit Augen von, was ist billig, was können wir uns leisten und wie schonen wir Ressourcen. So funktionieren Preboarding und Onboarding nicht.
Dann bin ich mal gespannt, was sonst noch so an Zahlen, Daten, Fakten und Erkenntnissen auf den Tisch kommt am 10.06. Und wenn man die Employee-Journey dann so weiter entlang geht, dann ist jetzt erstmal die Zusammenarbeit angesagt, logischerweise. Und auch da, glaube ich, könnte man jetzt ganz viel zu sagen. Ihr habt euch dann aber insbesondere beim Thema...
Weil wir ja nur eine Dreiviertelstunde Zeit bekommen, mussten wir das ganze Thema Personalentwicklung, was ja hoffentlich viele, viele Jahre so ist, finden, binden, halten, heißt ja, der bleibt ein paar Jahre. Aber wir haben da ein Kreuz hingemacht und gesagt, so viel Zeit haben wir nicht. Und deshalb, wie du richtig sagst, genau, mussten wir dann gleich zu Offboarding und Nachfolgeplanung gehen.
Ich finde das aber auch gut, weil in Zeiten wie diesen diesen Themen eine besondere Bedeutung zukommt. Das kann man blöd finden, logischerweise. Aber im Moment ist halt die Lage doch recht volatil und unsicher und es wird an vielen Stellen abgebaut. Es wird aber wieder aufgebaut und da ist natürlich spannend mal zu hören, was es dazu zu sagen gibt. Marie, das ist dein Kernthema. Vielleicht mal ein paar Snapshots von dir dazu.
Ja, also wenn wir die Candidate Journey zu Ende denken, dann sind wir gleich beim Offboarding und wir reden natürlich oft über modernes People and Culture Management bei uns und haben uns gedacht, beim Offboarding sagt jeder in der Praxis, es wird kaum wirklich genutzt, obwohl das ja eigentlich der Zeitpunkt ist, wo der Spiegel zu uns kommt, ne? Also kein Mensch fürchtet vor Konsequenzen, wenn es zum Beispiel bei Exit-Interviews darum geht, wirklich seine wirkliche Meinung kundzutun und diese Phase wird in der Praxis halt wirklich gar nicht genutzt. Wir reden viel über Welcome-Päckchen, Buddy-Programm, super wichtig, aber der letzte Tag ist meistens so ein hektisches Gespräch. Ich habe teilweise auch so Standard-Fragebögen in Konzernen gesehen, die werden irgendwie nie ausgewertet und ein Mensch geht und der geht nicht nur, indem er einen Headcount verlässt, sondern er geht mit Erfahrungen, mit Beziehungen, mit Wissen. Und niemand hört wirklich hin und das finden wir super schade, aber eigentlich ist es ja strategisch total gefährlich. Es ist so unklug und wir setzen uns halt dafür ein, dass man mehr diese Offboarding-Phase nutzt, dass man sie auch kombiniert mit Weiterbildung, weil da die Insights, die du bekommst, kannst du locker wieder an die Weiterbildung rangeben und auch Thema Nachfolgeplanung ist natürlich super wichtig. Und nochmal eine Zahl nochmal in den Raum zu werfen, die letzte Gallup-Studie hat gezeigt, dass nur ein Drittel der Unternehmen Exit-Interviews auswertet. Also das ist doch der Wahnsinn, ja. Es werden teilweise Daten gesammelt, aber niemand liest die und das ist halt super schade. Von daher, ja, am 10. Juni sprechen wir auch über Nachfolgeplanung, weil das ist genau dieser Ansatzpunkt, ne, den wir da einfach haben. Und wir stellen uns dann auch die Frage, warum wird dieses Thema so stiefmütterlich eigentlich behandelt? Weil man kennt ja die Zahlen, 560.000 Führungskräfte gegen Ende des Jahres in den Ruhestand. Wir haben gesehen, 14% der Firmen sind eigentlich nur darauf vorbereitet und wir kennen ja die demografische Entwicklung. Also das ist einfach strategisch wirklich unklug, sich diesem Thema gar nicht zu widmen. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, warum ist dem so? Und du hast natürlich das operative Geschäft, du entscheidest immer nach Dringlichkeit. Nachfolgeplanung ist in diesem Moment einfach nicht dringlich. Von daher gewinnt immer das Tagesgeschäft. Nachfolgeplanung ist emotional aufgeladen. Das habe ich in meinen Beratungsmandaten auch sehr oft gesehen. Du redest über Abschied, über Machtverhältnisse, Sterblichkeit, auch Familienkonflikte bei familiengeführten Unternehmen. Und das ist ein Thema, was natürlich komplett in HR hängt und relativ unbeliebt auch ist. Genau, die Geschäftsführung blockiert sich teilweise auch selbst. Und wir haben auch kein gutes Werkzeug. Also das ist auch eine Marktbeobachtung, die ich sehe. Recruiting, wir haben ATS, ein Applicant Tracking System. Performance hat zigtausende Tools, aber Nachfolgeplanung eigentlich gar nicht. Also du hast hier und da gewisse Überschneidungen, du hast auch SAP Success Factors, aber eigentlich, wenn ich wirklich in die Praxis schaue, gibt es eine Excel-Liste mit Namen, die wird nicht gepflegt, nicht geführt und meistens ist es dann auch nur ein Name und nicht vielleicht auch ein Live-Test von 3, 4 Nachfolgerinnen, ne? Also das ist auch ein Thema und dafür setzen wir uns einfach ein, dass wir sagen, hey, es gibt einen gewissen Paradigmawechsel und dieser Wechsel, der ist dann nicht dieser Satz, wir suchen jemanden, der den Job 1:1 weiterführt, sondern eigentlich müssen wir uns diese Frage stellen, welche Fähigkeiten braucht unser Unternehmen morgen? Nicht nur heute, sondern wie entwickeln wir uns weiter? Und ja, da kann man Thema Nachfolgeplanung verschiedene Ebenen sehen. Wir werden auch über ein Framework sprechen, was wir entwickelt haben, was wir weiterführen werden und an Unternehmen bringen. Das ist dann im Rahmen des Vortrags, den wir dann führen. Aber unsere Kernaussagen sind schon so Skill statt Titel, also dass wir nicht irgendwie ein Owner sind von einem Lebenslauf, sondern wie kannst du führen? Wie kannst du entscheiden? Wie kannst du Vertrauen aufbauen? Das ist total wichtig. Wir setzen uns auch dafür ein, dass man so Hidden Talents sieht, nicht nur in der Hierarchie. Ja, also man sollte auch von der Seite gucken, von verschiedenen Standpunkten, weil die meisten Nachfolgerinnen, die wirklich gut sind, die sind nicht die lautesten, sondern die sitzen teilweise auch in der zweiten Reihe. Manchmal sind es auch Expertinnen. Genau das ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht übersehen dürfen. Und wir sollten uns auch verschiedenste Szenarien bilden. Also es ist ja nicht nur ein linearer Plan. Ich setze mich auch gerade damit auseinander, was sind denn die Generationen von morgen? Alpha, Beta. Und die haben ganz andere Karriere. Pläne. Ne? Das ist nicht so, dass wir irgendwie hierarchisch über Jahrzehnte wachsen, sondern wir haben wahrscheinlich auch Karriereblocks. Karriereblock 1, dann hast du vielleicht eine Familienaufbauphase, Karriereblock 2, Kinder sind aus dem Haus, Karriereblock 3. Das ist ein so spannendes Thema und ich lese über Studien, über Firmen, die das gut tun. Procter & Gamble zum Beispiel hat ein riesiges Format in diesem Promote from Within, dass du Menschen über lange Zeit begleitest, coacht, trainierst, dass du es wirklich bewusst machst, kulturell auch passend machst und dass du diese Szenarien einfach ständig hinterfragst, ständig pflegst. Und dieses ganze Thema Königswissen sehe ich in jedem Unternehmen. Und wir müssen doch davon wegkommen, dass Menschen Einzelträger sind von Wissen, Erfahrung und Beziehungen, sondern wir müssen Wissen zentralisieren und das auch Folgesuche einfach nutzen. Und genau, das wären Themen, die ich ultra spannend finde, die musste ich jetzt hier, Gero, bei dir sagen. Ansonsten stellt sich natürlich Thema Offboarding und Nachfolgeplanung oftmals die Frage, wann soll ich denn damit anfangen? Und meine Aussage ist immer viel früher als gedacht. Ne? Also beim Geschäftsführerwechsel hast du oftmals 3 bis 5 Jahre. Das zwickt, ne? Weil man denkt sich so, ich weiß gar nicht, wo meine Firma in 5 Jahren steht. Wie kann ich denn jetzt schon Nachfolgerin suchen? Aber man kann es ja parallel berufsbegleitend machen und ja, Familienunternehmen wahrscheinlich noch länger. Senior Team Leads starten dann auch bei 9 bis 12 Monate. Also es braucht einfach Zeit und diese Zeitangaben, damit meine ich die Einarbeitung, die Entwicklung dahin, aber auch gar nicht die Talentsuche. Also Fatou kann mich da auch gerne unterbrechen. Ne, die Talentsuche, das dauert ja nochmals lange. Und ob du intern startest, extern startest, sage ich auch immer, es kommt aufs Unternehmen drauf an. Wenn du Business-Kontinuität brauchst, guck bitte im Unternehmen. Wenn du andere Perspektiven brauchst, du willst ausbauen als Unternehmerin, dann schau gerne auch extern.
Mega spannendes Thema. Kann man nur anreißen, hat so viele Facetten. Eine Facette hast du jetzt gerade nicht genannt, die sag ich aber noch dazu. Mhm. Weil man kann natürlich Nachfolgeplanung so verstehen, dass irgendjemand in Rente geht oder rausgeht und muss ersetzt werden. Aber es kann ja auch Ad-hoc-Maßnahmen geben. Also es kann ein Unfall passieren oder jemand wird krank oder so. Das heißt, ich glaube, man ist als Unternehmen sowieso gut beraten, ständig darüber nachzudenken und nicht nur im Hinblick auf die Demografie. Das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil beides ja total wichtig ist und Hand in Hand.
Zumal ja auch die Verweildauer in Unternehmen immer kürzer wird. Ich meine, die Leute, die 30 Jahre irgendwo sind und dann in Rente gehen, die sterben ja gerade aus, ne?
Jo.
Was ich noch kurz erzählen wollte, was ich sehr interessant finde, wir hatten kürzlich an meiner Fachhochschule den Zukunftstag im Bundesland Brandenburg und da hatte ich 20 15-jährige Schüler als Gästinnen und Gäste in meiner Vorlesung. Und ich habe mir dann ein tolles Thema rausgesucht, Corporate Influencer in Unternehmen, Arbeitgeberbotschafter, Filme gezeigt, auf die Kacke gehauen, im Sinne von, ich war gerade vom Corporate Influencer Day gekommen, um mal zu gucken, wie tickt Generation Alpha. Meine erste Berührung in meinem Leben mit Generation Alpha, 20 junge Leute. Ich kann nur sagen, toll. Leider erlebe ich sie nicht mehr, weil ich ja auch selber in 2,5 Jahren in Rente gehe. Ich habe mir sofort die E-Mail-Adressen geben lassen. Ich werde im Wintersemester eine Projektstudie machen und werde die online befragen, denn die, sage ich euch, ticken wieder ganz anders und da menschelt es sehr. Die standen nachher alle an meinem Pult und war so schön und schade. gerade und Sie sind erst in der 9. Klasse und Sie würden gerne ab morgen bei mir studieren und so weiter und so weiter. Und ich habe gesagt, na, macht ihr KI? Da haben sie gesagt, Logo, aber wir arbeiten ja auch mit Taschenrechner. Also mit 15 sehen die KI wie ein Taschenrechner, der hilft ihnen bei Referaten, aber sie wollen eben schon Menschen. Und dann habe ich ganz kurz mir erlaubt zu fragen, sagt mal, wie ist das? Ich untersuche Führung. Wenn ihr mal irgendwo arbeitet, ich habe da rausgefunden, ich stelle da immer die Frage, wollt ihr denn euren Vorgesetzten dann auch Feedback geben oder wollt ihr nur Feedback bekommen von denen? Und das fand ich sehr interessant, weil das haben meine, um den Bogen zu wieder zurückzuführen, meine Studien auch beim gerade in der Onboarding-Phase herausgebracht. Diese jungen Menschen und Gen Z, die fingen sofort an, ja, sie dürften auch ihren Lehrern jetzt immer Feedback geben. Da kann ich nur sagen, meine Generation wäre geköpft gewesen von den Chefs, geköpft worden von den Chefs, wenn ich gesagt hätte, Herr Professor Hetzer, Herzchirurg, ich wollte Ihnen jetzt mal ein Feedback geben, ich finde Sie eigentlich viel zu autoritär mit den Oberärzten und dass Herr Dr. Mohajer da Hausarrest bekommen hat, weil er die Visite nicht wusste. Ich fand das nicht gut von Ihnen, wie Sie da rumgebrüllt haben. Da hätte der zu mir gesagt, Frau Lüthi, danke, auf Wiedersehen. Und das ist aber jetzt der Gamechanger. Wenn das bei den jungen Leuten nicht gemacht wird, die Möglichkeit geboten wird, dann werden die jungen Leute gehen und sagen, bei Ihnen möchte ich nicht arbeiten, bei Ihnen kann ich ja meinem Vorgesetzten gar nicht ganz offenen Feedback geben. Weil, wie gesagt, ich hole es mir von meinen Studenten, ich wollte wissen, ob die 15-Jährigen auch so ticken. Ja, im Gegenteil, es wird noch immer ausgeprägter. Und das finde ich auch sehr interessant, was wir vorhin gesagt haben, so embrace the new. Wir müssen jetzt embrace the Gen Alpha. Die kommt jetzt, die sind 2010 geboren. In 5 Jahren stehen die auf den Matten der Unternehmen. Und wie gesagt, da stellen wir uns ein und da sammle ich aber erst im Wintersemester die neuen Daten zu.
Ja, ich sammle immer so wie sagt man, Daten aus eigener Beobachtung, die aber sehr vereinzelt sind. Ich habe nämlich 2 Töchter, die genau in dem Alter sind und da kriege ich auch viel davon mit. Ja, spannendes
Thema.
Stimmt
das mit dem überein, was ich so gerade gesagt habe, mit der Feedback-Kultur, die in beide Richtungen geht?
Auf jeden Fall. Wobei ich sagen will, also ich selbst habe es schon etwas anders erlebt, als du es jetzt gerade skizziert hast.
Du durftest deinen Eltern Feedback geben zu ihrer Erziehung und mit ihnen auf Augenhöhe über ihre Erziehungskonzepte sprechen. Wenn sie Hausarrest gegeben haben, hast du gesagt, lasst uns drüber reden, ich finde das aber jetzt nicht und so weiter. Bei mir war das nicht.
Ich habe eigentlich nie Hausarrest bekommen.
Ah, okay, siehste, meine Generation
lag aber
hat
daran,
Hausarrest bekommen.
Lag daran, dass ich so ein braver Kerl war früher.
Ah, okay.
Nein, Scherz beiseite. Also das hat auch viel damit zu tun, nur das können wir jetzt hier nicht diskutieren, das wird zu lang. Wie sind eigentlich die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt? Das haben wir ja in den letzten Jahren auch sehr stark miterlebt. Wenn man die letzten 5 Jahre betrachtet, dann hatten wir vor 5 Jahren eher einen ArbeitnehmerInnenmarkt mit entsprechendem Selbstbewusstsein auf der Kandidatenseite. Im Moment ist es tendenziell eher andersrum, muss man sagen. Und wir alle wissen, dass, wenn die Wirtschaft sich wiederholt, es genau wieder in die andere Richtung gehen wird. Wir werden auch wieder in einen ArbeitnehmerInnenmarkt zurückkommen. Das muss man immer ein bisschen im Köpfchen haben, wo die Power eigentlich gerade so liegt. Und das kann man auch nicht von heute auf morgen ändern. Ne? Also man muss sich schon kulturell überlegen, wo man tendenziell so steht. Spannendes Feld, spannender Slot auf dem Embrace Festival. Ich finde, ihr habt euch ein super Thema ausgesucht. Und wenn ich aus der Vergangenheit schaue, das war immer top besucht, auch immer sehr beliebt, euer Slot. Also da darf man sich, glaube ich, schon drauf freuen. Genau. Infos zu euch. Wer jetzt sagt, war interessant, was Fatou, Marie und Anja erzählt haben, die LinkedIn-Profile würde ich einfach mal mit in die Shownotes hängen. Genauso die Female HR Excellence-Seite und wir sehen uns Anfang Juni in Berlin. Ich freue mich sehr drauf. Danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und hier bei Saatkorn am Start wart.
Sehr gerne. Vielen Dank. Wir freuen uns auch total.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.